Herzlich willkommen zum Podcast Pflegefamilien Deutschland. Hier erwarten Sie spannende Geschichten, erfahrene Profis vom Fach und die Stimmen derer, die bereits das Abenteuer Pflegefamilie leben. Wir freuen uns, Sie in dieser neuen Folge mitzunehmen und vielleicht zu inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pflegefamilien Deutschland. Mit mir, Nina Heinemann, und mit meinem Kollegen
Rama Ataya.
Heute haben wir das Vergnügen, mit einer ganz besonderen Pflegemutter zu sprechen, die uns Einblick in ihr Leben mit zwei Pflegekindern geben wird. Sie hat 2014 und 2011 zwei Kinder aufgenommen insgesamt, die mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind. In dieser Episode möchten wir erfahren, was sie dazu bewogen hat, Pflegekinder aufzunehmen, wie die Anfangszeit für sie war und welche Erfahrungen sie in den letzten Jahren gemacht hat. Herzlich willkommen, Frau Haas.
Vielen Dank.
Wir werden heute darüber sprechen, wie sie den Alltag mit ihren Kindern meistert, welche Strategien sie anwendet, um die Teilhabe am normalen Leben zu fördern und was ihr in der Gesellschaft fehlt. Zudem wird sie wertvolle Ratschläge für andere Pflegefamilien teilen und uns ihre Wünsche für die Zukunft ihrer Familie verraten. Lasst uns gemeinsam in die Welt der Pflegefamilien eintauchen und von den Erfahrungen und der Leidenschaft dieser engagierten Pflegemutter lernen. Viel Spaß beim Zuhören. Möchten Sie vielleicht uns kurz einen Einblick geben, wie Sie zu uns gekommen sind, beziehungsweise was Sie dazu bewegt hat, Pflegekinder aufzunehmen, und wie war der Prozess bis zur Aufnahme für Sie?
Ja, also das war eben ein Weg dorthin, kann ich sagen, genau das so mein Leben vielleicht auch schon begleitet hat. Also ich habe zunächst Kinderkrankenschwester gelernt und habe da auch in verschiedenen Bereichen und Städten gearbeitet. Anschließend habe ich noch ein theologisches Studium absolviert. Und dann hat mich der Weg nach Hessen geführt. Da habe ich zunächst als Jugendreferentin gearbeitet. Und das war ein sehr schöner Beruf. Habe aber auch gemerkt, dass die Verantwortung für so viele zu tragen sehr schwer sein kann. Mhm. Und dass ich lieber Verantwortung für einzelne Menschen übernehmen möchte. Ja, und ich habe dann auch in meinem Umfeld Pflegefamilien kennengelernt, also die Bereitschaftspflege gemacht haben, aber auch Dauerpflege. Und dann kam da so eins zum anderen dazu und letztendlich auch wie eine Berufung, dass ich Pflegemutter werden würde.
Ah, das heißt, Sie haben zufällig so in Ihrem Bekanntenkreis im Umfeld Pflegefamilien kennengelernt und Bereitschaftspflegefamilien.
Ja. Genau. Das typische Vitamin B oder Netzwerk, ja, wenn sich das dann ausweitet.
Ja, so ist das. Und habe die schönen Seiten und natürlich auch die schwierigen Seiten da auch schon kennengelernt.
Ja. Mhm. Und dann hatten Sie so die ersten Berührungspunkte und haben dort quasi dann auch ganz neugierig nachgefragt, nehme ich an, wie so der Ablauf ist.
Ja. Ja, genau. Und habe dann mich auch halt genauer erkundigt und irgendwann war dann der Schritt, wo ich gesagt habe, ja, das möchte ich jetzt wagen und meine Stelle kündigen und Neues beginnen. Ja, das war dann noch gar nicht so ganz klar, wie das werden würde. Genau, da habe ich dann auch erstmal nochmal als Kinderkrankenschwester in der häuslichen Kinderkrankenpflege gearbeitet. Und dann ging das eben mit verschiedenen Stationen los. Natürlich habe ich mich zuerst beim Jugendamt erkundigt. Und zu der Zeit damals war das noch gar nicht möglich, als Alleinerziehende ein Kind aufzunehmen. Und dann habe ich mich eben weiter erkundigt, was es dann für Möglichkeiten gäbe. Und so bin ich auf den St. Elisabeth-Verein gestoßen.
Zum Glück sind Sie bei uns gelandet.
Genau, meine nächste Frage würde auch so ein Stück weit dahin abzielen. So, wie war so Ihre Anfangszeit als Pflegemama, aber auch mit den Kindern? Gab es besondere Herausforderungen? Sie haben ja gerade von einer gesprochen. Und gab es auch schöne Momente in der Anfangszeit, die in Erinnerung geblieben sind?
Alles, ja.
Alles, ja.
Ja, also es hat sich zuerst so eine Anbahnung zerschlagen gehabt und dann aber ganz kurzfristig ging es dann ganz schnell. Also ich weiß es ganz genau noch, den Tag, es war ein 12. Oktober 2011, an dem ich den Anruf bekommen habe und mir das Pflegekind quasi vorgestellt wurde. Und am 1.11. ist er schon bei mir eingezogen.
Oh wow, das ging wirklich schnell.
Ja, richtig schnell.
Ja. Genau, und es hat einfach gepasst. Also mein erstes Pflegekind ist ein ehemaliges Frühchen und hatte damals noch Sauerstoffbedarf, also ein Sauerstoffgerät und einen Überwachungsmonitor und allerlei Medikamente. Und genauso solche Kinder hatte ich gerade vorher auch in der häuslichen Kinderkrankenpflege versorgt. Also das hat einfach gepasst.
Das heißt, das war für Sie keine Herausforderung in dem Moment, was den medizinischen Teil angeht, aber gab es sonst irgendwelche herausfordernden Momente für Sie?
Ja, das war natürlich eine Umstellung. Also zuerst war das schon so ein bisschen das Gefühl, ich bin die Kinderkrankenschwester. Mhm. Also da musste ich natürlich auch erst so reinwachsen, dass ich jetzt die Pflegemama bin. Und dazu kam natürlich, dass das Pflegekind ja 5 Monate im Krankenhaus verbracht hat, ohne eine Bezugsperson. Also das war für das Kind ja auch neu, dass da eine Person jetzt fest da ist. Und das musste erst wachsen. Ja, das war... Aber war für mich auch ein Wunder. Also das ist auch das Besondere und Schöne, dass das Kind so schnell landen konnte und ja, wir eine Bindung zueinander aufgebaut haben.
Ja.
Das war schon besonders schön, ja.
Genau, und ich hatte eingangs auch so die Frage danach gestellt, gab es schöne Momente, die in Erinnerung geblieben sind? Ich glaube, jetzt den schönen Moment irgendwie da rauszupicken oder die schönen Momente, das ist, glaube ich, unheimlich schwierig. Aber ist Ihnen da irgendwas in Erinnerung geblieben oder in diesem gesamten Prozess, wo Sie sagen würden, oh, das war schön?
Ja, auf jeden Fall auch mein Netzwerk, die das mitgetragen haben. Also das ist schon was Besonderes. Das klar entscheidet man sich selbst persönlich für so einen Schritt, aber dass dann so andere Menschen das mittragen und begleiten, das ist schon was Besonderes. Und also das habe ich in der Vorbereitung eben erlebt. Da musste ja alles ganz kurzfristig und schnell gehen mit Kinderbettchen aufbauen. Ich habe noch gearbeitet und das alles vorbereiten. Oder wir hatten, als ich das Kind aus dem Krankenhaus abgeholt hatte, hatten wir das Ladekabel im Krankenhaus liegen gelassen für den Überwachungsmonitor. Und dass dann eben ganz schnell Freunde kamen und mich mit ausreichend Batterien versorgt haben. Und also das ist jetzt so ein kleines Ding, ganz viele Dinge, die echt berührend für mich waren.
Hm. Ah, das heißt, Sie haben sich nie allein gefühlt?
Nein.
Ja, das heißt, Sie hatten...
Also ja, natürlich sind es auch die Herausforderungen, dass man ja viele kleine Entscheidungen treffen muss. Also eben das Pflegekind hat ganz schlecht getrunken und dann zu entscheiden, ist das so noch tragbar oder nicht. Und viele solche Entscheidungen, muss man da den Arzt mit einbeziehen oder nicht. Und ja, das ist natürlich, aber insgesamt, habe ich mich immer gefreut, so ein großes Netzwerk zu haben. Das,
ja.
Und das ist ja auch total wichtig, so ein gutes Netzwerk auch zu haben.
Ja.
Und was hat Sie dazu bewogen, ein weiteres Kind dann aufzunehmen? Gab es da vorher irgendwelche Überlegungen oder auch Umstände, die dazu geführt haben, dass Sie dann gesagt haben, ach, ein weiteres Kind wäre ja gar nicht so schlecht?
Ja, also zum einen schon der Gedanke, dass es gut wäre, wenn das Kind mit einem weiteren Kind zusammen aufwächst und dass sie voneinander lernen können.
Mhm.
Und dann natürlich auch die pragmatische Frage, die sich wahrscheinlich auch andere Familien stellen, werde ich wieder mehr arbeiten oder kann ich mit einem anderen Kind dann noch länger zu Hause bleiben?
Mhm.
Also, ja. Genau. In den Überlegungen habe ich dann gedacht, ja, das kann ich mir doch vorstellen, ein zweites Kind aufzunehmen. Und die Idee war dann natürlich, ein gesundes, kleineres Kind dazu aufzunehmen, weil das erste Kind ja doch deutliche Beeinträchtigungen hatte und auch viele Therapietermine. Ja, so war der Gedanke erstmal. Und also mit der Entscheidung habe ich auch, sind wir in eine andere Wohnung umgezogen.
Mhm.
Was mehr Platz ist und auch eine geeignete Lage in der Stadt. Ja, waren die Vorbereitungen.
Und wie verlief dann der Übergang von einem zu zwei Kindern? Das ist ja sicherlich auch dann nochmal eine Umstellung gewesen.
Ja, das stimmt. Einerseits war ich ja auch noch gut vorbereitet. Das andere Kind war ja dann gerade 3 Jahre alt und da er entwicklungsverzögert war, also eigentlich noch jünger so von seiner Entwicklung. Mhm. Da war ich ja da noch gar nicht so raus aus dem kleinen Alter. Und auch da haben viele ganz schnell wieder mit angepackt, weil auch das wieder ganz schnell ging und kurzfristig. Es war dann ein 4 Wochen altes Baby, das bei uns eingezogen ist. Also wirklich ganz klein und ja, auch da wieder, dass ich schnell mit Babykleidung ausgestattet wurde und allem, was so nötig war. Ja, aber genau. Und ich erinnere mich aber schon noch dran, eben die Herausforderung, dass ich da abends zum Beispiel dann neben dem Bettchen vom Großen stand und das kleine Kind, das viel geweint hat, da auf dem Arm geschuppelt habe und das große Kind versucht habe, zum Einschlafen zu bringen. Und natürlich ist es dann eine Herausforderung, mit 2 Kindern unterwegs zu sein. Wir waren dann immer zu dritt unterwegs.
Ja, und die Aufmerksamkeit muss ich teilen.
Ja, ja, aber es war toll, wie der Große das gemeistert hat. Also das hat mich auch sehr erstaunt und auch berührt, dass er auch stolz war auf das kleine Geschwisterchen, in Anführungszeichen, das dann da war und wie er das wirklich auch geschafft hat. Ja.
Sie haben jetzt auch von Herausforderungen und auch von Beeinträchtigungen gesprochen. Gab es irgendwie die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, um diese Herausforderungen, die der Alltag so geboten hat, zu bewältigen?
Naja, vielleicht schon auch im Austausch dann auch wieder mit Familien, die auch sowas erlebt haben. Und natürlich meine super Voraussetzung, dass ich eben als Kinderkrankenschwester schon viel Erfahrung hatte, das hat mir wirklich total viel geholfen. Mhm. Ja.
Und würden Sie sagen, dass das Netzwerk auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat? Also gerade die, die auch Pflegefamilie waren oder sind, kamen da auch trotz ihrer professionellen Ausbildung noch irgendwie der ein oder andere hilfreiche Tipp, der sie dort in diesem Bereich noch unterstützt hat?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also von daher plädiere ich sehr für ein Netzwerk, dass man sich da austauschen kann. Ja. Und auch jetzt weiter, auch wenn die Kinder größer sind, ist das mit das Wichtigste.
Ja.
Und natürlich auch die Beratung von St. Elisabeth-Verein an der Seite zu haben, also wo man jederzeit nachfragen kann bei meiner Fachberaterin und die in allen Notfallfragen dann auch zur Stelle war.
Mhm. Das heißt, Sie haben quasi das Netzwerk in Form von privat, aber auch die Fachberatung und ich nehme an auch in Form von Fortbildung, das haben Sie genutzt und quasi als Fundament damit gut den Alltag bewältigt und arbeiten können.
Ja, also das war sehr gut, dass ich, bevor ich das erste Pflegekind aufgenommen habe, den Qualifizierungskurs auch gemacht habe beim St. Elisabeth-Verein. Und ja, dadurch habe ich mich auch für das ganze andere Setting, was dazukommt, ja nicht nur das Kind zu Hause dann, da fühlte ich mich schon gut vorbereitet.
Ja.
Und wie gestalten Sie den Alltag mit Ihren Pflegekindern? Gibt es da bestimmte Routinen oder auch Strategien, die Ihnen täglich helfen?
Ja, also genau, beide haben ja eine geistige Behinderung. Also vielleicht da nochmal ein bisschen genauer dazu. Also auch eben bei dem zweiten Pflegekind war es dann doch auch so, dass ziemlich bald ein Gendefekt festgestellt wurde. Und im ersten Lebensjahr war das Kind auch notfallmäßig immer wieder im Krankenhaus. Also es hatte eine Herzrhythmusstörung. Und wir haben da viele Notfallsituationen erlebt. Und es war wirklich eine große Herausforderung, auch mitzuerleben, dass das Kind reanimiert werden musste. Und das zu organisieren auch, dass eine Kind im Krankenhaus, das andere zu Hause und versorgt werden muss und dann eben für beide gut da zu sein. Ja, also eben beide haben eine geistige Behinderung und sind auch beide verhaltensoriginell. Und das ist vermutlich auch die größte Herausforderung im Alltag und bedarf eben dann im Alltag schon auch viel Routinen und feste Tagesstrukturen, dass alles gleich abläuft. Also das ist eigentlich das Wichtigste für uns im Alltag, dass die Kinder wissen, was wann kommt. Und das wird auch ganz viel wieder nachgefragt. Was machen wir dann und was kommt dann und wer ist dann da Und da merke ich immer wieder, wie viel Sicherheit nötig ist eben für die Kinder.
Das heißt, Sie besprechen den Tag immer oder auch die Woche dann jeweils vor, beziehungsweise es sind immer die gleichen Abläufe. Und wenn es dann mal anders ist, also können Sie auch dann sagen, dass dann im Urlaub sind dann auch Ihre Alltagsstrukturen immer noch mit im Urlaub?
Ja, das versuche ich tatsächlich. Also sind jetzt gerade natürlich fahren wir auch Kurzurlaube oder Ausflüge machen wir woanders hin, aber zu einem großen Urlaub fahren wir die letzten Jahre wirklich an den gleichen Ort, dass die Kinder wissen, was auf sie zukommt und was dort für Möglichkeiten gibt, wo sie schlafen werden. Und ich merke, dass das wirklich für uns dadurch alles entspannter ist. Ich merke auch, dass es gut ist für meine Kinder, wenn ich sie auf Sachen vorbereite, dass ich ihnen vorher erkläre, was kommen wird und wen wir treffen werden. Und dass es für sie dann leichter ist, einzusortieren und sich darauf.
Da muss man auch immer selber gut mitdenken, dass man alles auch dann so transparent machen kann. Welche Schule besuchen die beiden denn?
Sie sind beide auf einer Förderschule, werden beide im Bereich geistige Entwicklung unterrichtet, sind aber an zwei verschiedenen Schulen. Also das ist toll, dass es natürlich hier möglich ist. Und war mir aber auch wichtig, dass beide so ihren Freiraum haben, wo sie sich entwickeln können und Freunde finden können. Ja. Und es war auch ein sehr positiver Schritt für beide Kinder. Die waren beide inklusiv, also hatten einen Integrationsplatz im Kindergarten. Das war auch gut, habe ich auch große Offenheit der Kinder auch erlebt. Und aber zum Ende hin war dann schon auch festzustellen, dass es für sie schwierig ist, dort wirklich Freunde zu haben. Und da war es gut, dass sie dann in die Förderschule kamen und mit Kindern, die auch Herausforderungen haben, leichter in Kontakt kamen. Und das war schön zu erleben. Ja.
Mit Blick so auf den Alltag und Schule ist ja ein Teil davon, aber wir haben auch jetzt kurz vom Urlaub gesprochen und wenn man jetzt so vom Alltag außerhalb des Urlaubs mal drauf blickt, gibt es da Aktivitäten, Programme oder auch Organisationen, die besonders hilfreich sind im Alltag, was sich irgendwie bewährt hat in Ihrem Alltag?
Ja, es ist eben tatsächlich so, dass der Schuleintritt echt ein großer Einschnitt ist.
Ja.
Dass vorher viel leichter es möglich war, auch einfach mit anderen, ich sag mal normalen Familien in Kontakt zu sein, auf den Spielplätzen oder auch Kinderturnen oder solche Dinge. Und das ist dann, je älter die Kinder werden, schon auch schwieriger, mit anderen Kindern so in Kontakt zu sein. Die Schule nimmt schon einen großen Zeitrahmen ein. Die Förderschulen haben zum Teil auch ein bisschen länger Schule und die Therapietermine, die halt dazukommen, auch noch. Also damit ist oft auch gar nicht mehr so viel Freiraum, auch mit anderen Kindern so in Kontakt zu kommen. Das merke ich, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, das abzuwägen. Was ist mir wichtiger, die Therapietermine oder dass sie einfach auch normal mit anderen Kindern zusammen sein können?
Ja, also weil Sie in beiden Bereichen einfach die Notwendigkeit ja auch sehen natürlich. Ich meine, Sie müssen in die Schule gehen und auch dort vielleicht den ein oder anderen zusätzliche AG wählen, weil Sie ja auch dort Verbindungen haben und Kontakte haben. Ne? Und da abzuwägen, stelle ich mir auch unheimlich schwierig vor. Ja.
Ja. Und dann habe ich mich natürlich auch erkundigt, welche Angebote es sonst auch Freizeitangebote es geben könnte für die Kinder. Und da gibt es ja verschiedene Assistenzdienste zum Beispiel oder eben Ferienangebote auch für beeinträchtigte Kinder, auch spezielle Sportangebote. Und da muss man einfach auch schauen, was für die Kinder passt. Da sind meine Kinder auch sehr unterschiedlich in ihren Bedürfnissen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das Richtige zu finden. Ne?
Wenn Sie sagen, das ist nicht so einfach, haben Sie denn einfach mal riskiert und es gewagt auszuprobieren? Und haben dann einfach feststellen müssen, ja, das funktioniert nicht oder das war total gut?
Ja, total gut ist auf jeden Fall, dass beide Kinder bei den Pfadfindern dabei sein können.
Ah ja.
Ach cool.
Ja, mit Assistenz. Also sie haben beide eine Freizeitassistenz, die sie dann begleitet zu den Pfadfindern.
Mhm.
Also ohne Assistenz wäre das schwer möglich. Aber so können sie dabei sein, können sich aber auch mal ausklinken, wenn es gerade zu viel ist von dem Programm. Und dann können sie wieder den Anschluss finden und einfach, dass jemand im Hintergrund dabei ist, der mal mithelfen kann oder übersetzen kann, wenn die Kinder es jetzt nicht verstehen oder nicht wissen, was das Kind jetzt gemeint hat. Das ist wirklich schön.
Und hat es auch, mal irgendwie ein Angebot gegeben oder also nicht jetzt bei den Pfadfindern, sondern an anderer Stelle, wo sie im Nachhinein sich gedacht haben, oh, das war vielleicht zu viel, da hätte man vielleicht das nicht wählen sollen, so als Erfahrungswert, den man so mitgeben könnte unseren Hörerinnen?
Das war bei mir mehr im Vorfeld, also wo ich mich dann schon näher erkundigt habe, wie was abläuft, und ich gedacht habe, nee, das ist kein so guter Rahmen. Ja, es ist dann so ein Herausfinden. Noch einmal auch bei einer, habe ich es doch versucht, bei einer Sportgruppe,
ja,
wo ich dann gemerkt habe, das fällt dem Kind zu schwer, mit den Regelspielen zurechtzukommen. Und kommt da nicht richtig mit rein und hat da auch gar nicht den Spaß daran, also weil es das nicht so gut verstehen kann und kann damit gar nicht so Teil davon sein. Also ja, das muss man einfach auch rausfinden dann nach und nach. Und ich denke, das ist wirklich ein Ausprobieren gut. Ja, aber natürlich auch vorher gut mit den Leitern da Gespräche führen, was wie überhaupt möglich ist und ob sie sich das vorstellen können. Und ich merke bei mir, dass mein Bauchgefühl da ganz wichtig ist. Ich kenne meine Kinder am besten, wie da, was ich fühle, ob das ein guter Platz sein könnte oder nicht.
Ja, total gut, dass Sie darauf so vertrauen können. Was ich mich jetzt gerade nur gefragt habe, Sie haben eben gesagt, dass es ja auch die Urlaubsangebote für Kinder mit Beeinträchtigungen oder besonderen herausfordernden Verhalten, wie auch immer, gibt. Haben Sie so etwas auch schon mal ausgetestet oder sind Sie eigentlich eher immer zu dritt im Urlaub?
Also bei uns gibt es hier Ferienspiele und da sind die Kinder schon seit ein paar Jahren dabei. Das ist eine Organisation, die Schulassistenz und Freizeitassistenz so anbietet, familienentlastenden Dienst und eben auch Ferienspiele in den Ferien. Also da sind die Kinder von 9 bis 15 Uhr dabei. Die machen auch oft Ausflüge oder dann Programm vor Ort und das ist für meine Kinder toll, dass sie dorthin gehen können tagsüber. Das sind gute Zeiten, auch eine gute Zeitspanne, die sie aushalten. Und dann können sie wieder zu Hause schlafen und dann wieder neu starten mit den ganzen Kindern. Also da merke ich halt auch die Unterschiedlichkeit wieder der Kinder. Für den Großen ist das sehr herausfordernd, dann mit so vielen Kindern da zusammen zu sein. Das jüngere Kind genießt das wiederum. Aber da merke ich auch, dass es natürlich einfach anstrengend ist, mit vielen anderen Kindern zusammen zu sein, fremden Kindern zusammen zu sein und sich immer wieder auf Neues einzustellen. Ja, also das nutze ich in den Ferien. Und die haben das auch schon mal angeboten, ein Wochenende wegzufahren. Da war mein jüngeres Pflegekind auch schon mal mit dabei und hat es ganz positiv erlebt.
Ach, schön.
Ja. Nächstes Jahr soll auch mal eine Woche eine Reise angeboten werden. Und ja, das wollen wir dann mal ausprobieren. Da bin ich gespannt, wie das klappen wird. Ja, was sehr schade ist, dass manche Organisationen leider auch die Angebote zurückfahren oder schließen. Also die Lebenshilfe hier vor Ort hat die Freizeitangebote ganz aufgehört zum Beispiel. Und somit gibt es im Moment gerade einen Anbieter, der solche Ferienspiele anbietet. Und das ist natürlich ziemlich wenig.
Ja, schade, weil es also ja eigentlich auch genutzt und gebraucht wird.
Ja, also das ist wirklich eigentlich viel zu gering, die Angebote. Ja, und ganz aktuell habe ich auch jetzt mich erkundigt nach Kurzzeitpflegeeinrichtungen für die Kinder, die leider jetzt auch nicht so wahnsinnig gesät sind. Zumindest in Hessen nicht. Und ja, da haben wir uns jetzt informiert und eine Einrichtung mal kennengelernt. Und das wäre so mein Wunsch, dass die Kinder dort mal ein Wochenende verbringen können oder vielleicht auch mal eine Woche in den Ferien. Weil je älter die Kinder werden, umso schwieriger ist es natürlich auch so im Bekanntenkreis oder in der Familie, Betreuungsmöglichkeiten zu finden, ne? Mhm. Also, oder auch gerade Übernachtungsmöglichkeiten, weil die Schere immer größer wird zu den normal entwickelten Kindern. Und da ist es gar nicht so einfach, da Anlaufstellen zu haben.
Ja, das stimmt. Ja. Sie haben jetzt eben gesagt, dass es zumindest in Hessen nicht so viele gibt. Gibt es in anderen Bundesländern mehr Angebote?
Ja, also tatsächlich, wo ich mich so ein bisschen recherchiert habe, habe ich gesehen, dass es schon in anderen angrenzenden Bundesländern da mehr Angebote gibt.
Hm. Okay, das ist ein Aufruf an Hessen.
Ja,
ja. Auf jeden Fall. Ja.
Jetzt nochmal vielleicht auch zu Ihnen. Gibt es eine besondere Geschichte oder ein Erlebnis, das Ihnen als Pflegemutter besonders wichtig ist und das Sie gerne teilen möchten?
Ja, das hängt schon wieder mit dem Netzwerk ein bisschen zusammen. Das zieht sich durch das Gespräch. Also das ist, das kleinere Pflegekind so schwer krank war. Da war das Kind ein halbes Jahr alt und lag im Krankenhaus. Es war da künstlich beatmet worden und das wurde dann jetzt zurückgenommen, die künstliche Beatmung, sollte wieder so aufwachen. Und das hat sich sehr lange hingezogen, dieser Prozess, wo wir alle irgendwie nicht wussten, wird das Kind wieder so richtig wach werden oder ist das Kind jetzt so schwer beeinträchtigt? Und das war eine ganz schwierige Phase für mich, wo ich gedacht habe, also wenn das Kind jetzt wirklich schwerst behindert ist, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Und da sagte eben auch eine Freundin dann zu mir, Eliane, mach das. Behalte sie und wir werden dich unterstützen. Also wir werden dabei sein und tun, was wir können. Und das ist wirklich so ein Erlebnis, das natürlich hängen bleibt und das mich durchgetragen hat dann auch. Und die waren auch wirklich an der Seite, haben mit Reanimationskurse gemacht und waren immer Ansprechpartner in den Notfallsituationen. Also das war nicht nur ein gesprochener Satz. Mhm. Also das hat mich ja sehr berührt und war wichtig für mich.
Da haben Sie ja wirklich großartige Freunde. Das ist ja, das, sehr berührend. Wow.
Ja. Und das andere auch, das stehen ja dann immer wieder die U-Untersuchungen beim Kinderarzt an und dann muss man so Fragebögen ausfüllen. Und wenn man beeinträchtigte Kinder hat, ist es manchmal nicht so schön, wenn man vieles nicht so positiv ankreuzen kann. Mhm. Und da habe ich auch wirklich einen ganz tollen Kinderarzt, der das wirklich ganz toll positiv aufgenommen hat und die positiven Entwicklungen der Kinder gesehen hat und sehr wertschätzend mir gegenüber war, dass er sich so freut, wie die Kinder sich entwickelt haben und was ich dazu beigetragen habe. Das waren auch sehr schöne Momente.
Und jetzt haben Sie einen Ratschlag oder Motivation von einer Bekannten, von einer Freundin erhalten. Aber welchen Ratschlag würden Sie denn anderen Pflegefamilien geben, die in einer ähnlichen Situation sind wie Sie?
Dass ein Netzwerk wichtig ist. Nein, also ja, also das merke ich jetzt auch gerade in schulischen Fragen, jetzt wo die Kinder älter werden, Pubertät und wie wird es auch danach weitergehen? Da bin ich jetzt auch sehr im Austausch auch mit anderen betroffenen Familien, sei es Eltern auch von Mitschülern und so. Also sich da immer wieder neue Kreise zu finden, wo man sich austauschen kann zu den speziellen Fragen, hat ja jedes Kind auch seine eigenen Baustellen und dass man da guckt, dass man da Austauschforen hat. Also ich war auch in einer Supervisionsgruppe zu einem bestimmten Thema zum Beispiel. Und dass man da wirklich schaut, dass man da nicht alleine nur kämpft, sondern im Austausch ist mit anderen und auch lernend bleibt. Also ich schaue auch immer wieder, wo kann ich noch was dazulernen, dass ich Dinge besser verstehe und besser handle.
Ja, und das ist total spannend und es ist auch gut, dass Sie das immer wieder erwähnen, Netzwerk, und eben mussten wir alle dabei lachen. Aber wenn wir mal auf unser Verfahren, es ist ja so, ich meine, das kennen Sie ja, wenn eine Familie oder jemand sich bei uns, ein Mensch sich bei uns vorstellt, dass wir uns da nicht nur diese Person, die sich vorstellt oder die Familie, das Paar uns anschauen, sondern auch das gesamte System. Also, dass wir da auf die Familie der Menschen gucken, dass wir auf das Netzwerk achten. Und für manche ist es dann fraglich, ja, warum macht ihr das? Aber gerade genau das zeigt es ja, das ist ein Teil davon, warum wir das machen, um einfach zu signalisieren, ja, es ist wichtig und gut, ein Netzwerk zu haben und dass man auch mit dem Angebot, was wir hier beim St. Elisabeth-Verein bieten, auch die Möglichkeit bieten, Netzwerk aufzubauen, ja, und sie profitieren ja aktuell von Anfang an davon, Netzwerk zu haben, ja,
ja
schön,
ja.
Das zu hören.
Ja, und natürlich verändert sich das auch und da muss man auch offen dafür sein. Also da darf man vielleicht auch nicht so dann nachtrauen, wenn manches vielleicht nicht mehr so funktioniert, aber schauen, dass man dann eben wieder neue Kreise findet, in denen man Anschluss hat und Austausch hat. Ja, also was mir auch sehr wichtig ist eben, da bin ich vielleicht auch gut ausgestattet damit, dass ich das kann. Also jeden Tag so sein zu lassen und den Tag auch abzuschließen. Also das erlebe ich als sehr wichtig. Manche Tage sind echt herausfordernd und das dann aber auch abends loszulassen und morgen ist ein neuer Tag und wir werden sehen, wie der neue Tag ist und was der bringen wird. Also, ja.
Ja.
Das finde ich auch einen wichtigen Ratschlag.
Total, ja.
Ja, und eben sich auch einfach an kleinen Dingen freuen zu können. Natürlich hatte ich in manchen Dingen auch größere Hoffnungen, dass sie die Kinder schneller etwas lernen oder dass sie manche Dinge überhaupt lernen. Aber sich wirklich über die kleinen Dinge freuen, die entstehen, die da sind, über ein Wort, das gesprochen wird.
Und ich glaube, da ist auch dieser Austausch, und Sie haben von dem Kinderarzt gesprochen, der eben auch den Blick dahin wieder gelenkt hat, eben auch auf diese kleinen Schritte zu gucken. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Ihr Netzwerk oder wenn Sie in einer Fortbildungsgruppe waren, wenn Sie mit Menschen im Kontakt waren, die eben ähnliche Lebenssituationen haben oder Schritte gemacht haben mit ihren Kindern, dass man auch da immer wieder daran erinnert wird, oh ja, da haben die Jungs einfach kleine gute Schritte gemacht, ja. Vielleicht auch mal einen Schritt zurück, aber wir gehen wieder nach vorne. Das ist total hilfreich, ja.
Ja. Und vielleicht noch auch noch was Wichtiges, dass Auffallen gehört zum Alltag. Also das mit meinen Pflegekindern falle ich immer auf, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und das bin ich vom Typ her überhaupt nicht eigentlich. Also ich falle nicht gerne auf eigentlich und passe mich gerne an. Und das war natürlich auch meine Herausforderung. Und dazu muss man ja finden, dass man dann eben nicht mehr so im Hintergrund ist, sondern dass die Kinder in den Vordergrund preschen und gerne jeden Menschen ansprechen und Dinge einfach sagen. Und ja, da muss man einfach offen sein, lernen dafür offen zu sein und gut damit umzugehen.
Ja.
Das heißt, sie leben außerhalb ihrer Komfortzone.
Ja. Ja. Und ich habe auch so viel Schönes dadurch schon erlebt, ne? Also gerade der Große ist so ein, lässt sich so leicht begeistern und kann sich über so viele kleine Dinge freuen. Und da merke ich, wie das ansteckt. Und manchmal würde ich ihn gerne ein bisschen zurückhalten, dass es eben nicht so laut ist und dass es nicht alle bemerken müssen. Aber andererseits merke ich auch, dass es einfach ansteckend ist, auch für andere Menschen, dass sie sich daran freuen. Und da kann er echt auch ein Beispiel sein. Und da kann man viel von ihm lernen, wie man sich über Dinge freuen kann und begeistert sein kann.
Was würden Sie sagen, was fehlt Ihnen als Pflegemutter oder auch Ihren Pflegekindern von der Gesellschaft? Gibt es spezifische Unterstützungsangebote, die Sie sich noch wünschen würden?
Ja, wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass es nicht so viele Angebote gibt. Also natürlich ist schon in vielen Bereichen Inklusion wirklich weit vorangeschritten. Es gibt viele Angebote, wo Kinder mit Beeinträchtigungen dabei sein können. Aber gerade mit einer schwereren geistigen Beeinträchtigung ist es nicht so leicht, da was zu finden. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass es da noch mehr Offenheit gibt, solche Kinder mit dabei zu haben, dass es da vielleicht auch nochmal mehr Assistenzangebote gibt, dass da ein Kind einen Platz finden kann. Mhm. Ja. Ich merke aber auch oft eben Verunsicherung, also weil meine, gerade der Große, eben sehr offen auf Menschen zugeht, dass viele einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dann manchmal abweisend reagieren oder eben einfach verunsichert oder gar schockiert sind und oder auf Abstand gehen oder ihn anstarren. Und ja, da wünschte ich mir einfach, dass Kinder das von klein auf lernen, dass es eben auch Kinder gibt, die sich anders verhalten, die eben anders sind und dass sie lernen, dass es gibt einfach unterschiedliche Menschen. Und das lohnt sich trotzdem, sie kennenzulernen und in Kontakt mit ihnen zu sein. Und dass es einfach so ein ungezwungenes Miteinander ist, das wünsche ich mir. Und dass sie das einfach dann die Kinder auch beibehalten, wenn sie Erwachsene werden. Einfach mal ungezwungen auf andere zuzugehen und dafür offen zu sein. Ja.
Was würden Sie Menschen, die interessiert sind daran, Pflegefamilie zu werden, oder auch Menschen, die schon Pflegefamilie sind, gerne sagen oder mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde eigentlich schon auch gerne Mut machen, auch ruhig ein beeinträchtigtes Kind aufzunehmen. Also natürlich sind es manche Herausforderungen, die man vielleicht mehr hat, aber auch wirklich viele schöne Dinge, die man erlebt, wo man Fortschritte feiern kann und ja, vielleicht auch manchmal noch mal eine andere Bindung entsteht. Also da würde ich schon auch gerne Mut machen dazu.
Und ich nehme an, auch Netzwerken, ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Sollen wir nochmal zusammenfassen, was wir heute im Podcast gelernt haben? Netzwerk ist unglaublich wichtig, vorher wie währenddessen und immer dabei.
Ja. Auf jeden Fall. Ja,
wir sind quasi am Ende angelangt und bedanken uns vielmals für diese tolle Folge, einen tollen Einblick und hoffen auf vielleicht eine weitere irgendwann einmal.
Sehr gerne.
Ja, vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen auch.
Danke, ciao.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.